Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir müssen gucken, ob das, was so erfreulich gerade vor uns ausgebreitet wurde im Blick auf Königshofen, von Dauer ist. Mit großer Sorge sehe ich nach Hoyerswerda-Neustadt. Da wurde auch eine Kirche mit nachträglichem Kirchturm und sogar Orgel errichtet. Und Gott kann Wunder tun, aber das Feuer ist fast erloschen. Berlin-Marzahn. Und es sind nicht nur Gegenden im Osten so. Ich bin gerade im Rahmen des Missio-Centers und auch als CVM-Sekretär ein bisschen rumgekommen. Wenn heute dieser Predigtext, und ich gehe auch gleich nochmal auf die Örtlichkeit ein, wo das wahrscheinlich so geschehen ist, der Gemeinde Jesu ist weltweit verheißen, dass sie nicht untergeht, nicht der Ortsgemeinde. Das ist eine ganz, ganz harte Tatsache, die uns ganz schwer fällt, besonders etwa im Blick auf die Gemeinden im Nahen Osten. Der Islam hat schon im 8. Jahrhundert viele christliche Gemeinden hinweggefegt, so muss man sagen. Und viele christliche Gemeinden werden kleiner und kleiner und sind hart bedrängt. Bei allem, was wir ganz erfreulich und mit großer Freude sehen, auch etwa im Iran oder ganz viele Iraner lassen sich auch in Deutschland taufen oder kommen schon als Christen hierher. In 14 Tagen wäre ich eigentlich mit einer Gruppe in Israel. Genau dort, am Sonntag vor dem Sonntag, also in ja, wenigen Tagen, aber wir heute Abend beschließen wir eigentlich, was wir machen mit unserer Reise. 16 Leute waren angemeldet und es gibt die Reisewarnung und Israel fliegt aber wieder, mit der wir fliegen sollten. Was wird mit dem Geld, was wir schon bereits an die Fluggesellschaft entrichtet haben? Ich will ja den CVM auch nicht in den Ruin treiben, ja, mit allem. Ganz schwere Entscheidung heute Abend, 20 Uhr. Versammeln wir uns zu Gebet mit Zoom und besprechen auch alles ganz offen. Niemand soll eine Reise nach Israel als Glaubenswagnis verstehen. Das ist nicht so. Wir müssen ganz ehrlich miteinander umgehen und sagen, wie es um uns steht. Ich fahre mit den Gruppen sehr gerne an einem Tag durch das Hula-Tal vom Segenetret aus, da sind wir meistens in der Karedesche, das ist eine große Jugendherberge am Segenetret mit deutscher Unterstützung gebaut. Und dann fahren wir von dort aus durch das Hula-Tal, das ist das trockengelegte Tal, wo früher Sümpfe waren und Einöden. Ganz viele Eukalyptusbäume stehen da, die saugen das Wasser auf. Das ist zwar jetzt problematisch, weil man nicht mehr genügend Wasser hat. Und dann fahren wir nach dem Norden, links, also westlich gesehen der Libanon, rechts der Golan und vor uns der Hermon. Und da oben in das Quellgebiet vom Jordan, wo die beiden großen Quellen sind, Dan und Jordan. Und an der Dan-Quelle gibt es das Loch zur Unterwelt. Das war schon in der Antike berühmt und berüchtigt und gefürchtet. Dort ist der Eingang zur Hölle. Caesarea Philippi, nicht Caesarea Maritima, das ist am Mittelmeer. Caesarea Philippi ist dort und das Evangelium, auch besonders das Lukas-Evangelium, verortet das, was wir heute gehört haben, in dieser Gegend. Und Jesus betritt nicht irgendeinen Wanderpfad. Nicht den Jesus Trail, wie es heute heißt, oder den Israel Trail, der führt in der Tat von ganz vom Norden, vom Hermon bis runter nach Elat. Und im Evangelium heute heißt es, und als sie auf dem Wege waren, was ist das für ein Weg? Es ist nach dem Lukas-Evangelium ganz konkret, es ist der Kreuzweg, der dort oben beginnt. Manche sagen, auch manche Bibelausleger sagen, der Kreuzweg Jesu begann bereits im Stall von Bethlehem. Stimmt. Aber das Lukas-Evangelium macht uns nochmal darauf aufmerksam, dass das alles, was gesagt und getan wird von Jesus, auf dem Kreuzweg nach Jerusalem gesagt und getan ist. Dieser tiefe Ernst steht hinter den Worten Jesu. Und wir haben als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger diesem Ernst nachzuspüren. Was bedeutet das für uns? Ich habe einen Vers noch kurz davor gelesen. Da wandte er das Angesicht entschlossen nach Jerusalem. Ach, wir wären so gerne Palmarum bei den palästinensischen Christen gewesen, die Palmarum auch mit einigen Christen, auch Judenchristen, messianische Juden, dann in die heilige Stadt oben über den Ölberg herunterkommen und dann auf die Via Dolorosa und einziehen nach Jerusalem. Das ist ein ganz beeindruckendes Erlebnis. Und das hätten wir gerne dieses Jahr auch gehabt, aber ich vermute mal, dass auch das weitgehend nicht stattfinden kann. Vielleicht einige aus Jerusalem, auch Orden, Geschwister aus den Gemeinden werden das sicherlich tun und daran denken, dass viele nicht dabei sein können, die eigentlich diesen Einzug begehen wollen. Auch Freude und Ausgelassenheit mit vielen Palmen, wedeln wunderbare Palmen aus Galiläa, da schicken sie viele Palmzweige nach Jerusalem, damit das ein Palmarum-Einzug wird. Ich denke, dass wir ganz besonders daran denken, an die Bedrängnis der christlichen Gemeinde, auch besonders in der Westbank, in Samaria und Judäa, wie die Israelis sagen. Und wir wenden mal unseren Blick wirklich nochmal von diesem Ende des Passionsweges an den Anfang, Caesarea Philippi. Dort in dieser Gegend, da versammelt sich Jesus mit seinen Jüngern. Es gibt dort oben das Petrusbekenntnis und dann die Verheißung Jesu im Angesicht des Eingangs zum Hades. Niemand wird die Gemeinde Jesu überwinden. Hölle, Tod und Teufel können es nicht. Hermine, was du gerade von England berichtet hast, gestern war ich beim Geburtstag bei katholischen Schwestern und Brüdern. Und da war ein Ehepaar zu Besuch in Frankreich. Und die schilderten die tiefe Ergriffenheit von jungen Leuten bei der Heiligen Messe. Ich wurde an das Gespräch gestern Abend erinnert, als du das hier vorhin gesagt hast. Es ist hier und da, Gottlob, ein Aufbruch zu verzeihen. Gott ist immer für Überraschungen gut. Bloß gut. Wir können auf diese Überraschungen zählen. Wir können damit rechnen, dass er uns überrascht mit dem, wie er seine Gemeinde baut. Und das nehme ich auch nach wie vor für unsere Gegend hier in Anspruch. Gott ist für Überraschungen gut. Bloß gut. Und Georg Scheuerlein hat von dieser Überraschung erzählt, die uns Gott bereitet hat mit der Errichtung dieser Kirche und dieses Gemeindezentrums. Gott hat uns überrascht. Nachdem in Deutsch-Ossig kein Stein auf dem anderen bleiben sollte. Ich denke, dass die Gemeinde Jesu sich allerdings im Klaren sein muss über das, was eigentlich die Normalität des Christseins ist, nämlich die Bedrängung, die Verfolgung und dass und die Existenz als Schafe mitten unter den Wölfen. Das ist die grundsätzliche Existenz. Wenn es friedlicher zugeht, seien wir dankbar und es ist die Gnade Gottes, aber es ist nicht die Normalsituation der weltweiten Christenheit. Ich war vor 3 Wochen mit meiner Frau beim Gottesdienst in der Landeskirchlichen Gemeinschaft und die hatten einen Mitarbeiter von Open Doors eingeladen und er hat als Predigt sehr ausführlich, sehr eindrücklich von dem Ergehen der weltweiten Christenheit berichtet und dann eine erschreckende Zahl genannt. Open Doors geht etwa von 300 Millionen verfolgten Christen weltweit aus. Und diese Missionsgesellschaft hat, denke ich, so den besten Überblick über das, was weltweit passiert. 300 Millionen leiden unter Verfolgung, Benachteiligung in unterschiedlichen Abstufungen natürlich. Für Nordkorea ganz extrem bis zu Behinderungen etwa in Mexiko oder in Teilen Afrikas. Und wenn man das zur Kenntnis nimmt, was passiert weltweit an vielen Ecken und Enden, ist es besonders für junge Leute nicht selbstverständlich, wenn sie einen klaren Blick haben auf das, was Nachfolge bedeutet, zu sagen, nein, danke, so radikal meine ich das nicht. Ich war Kreisjugendwart im Kirchenkreis Hoyerswerda und da hatten wir viele Rüstzeiten im Sommer. Ich war eigentlich von Mitte Juni bis Ende August mit 14 Tagen, 3 Wochen Unterbrechung, Ferien auf Rüstzeiten und habe dann in jungen Gemeinden und Jungscharen Christenlehre oft festgestellt, einige von denen, die mit mir unterwegs waren im Sommer, erscheinen nicht mehr in der Gruppe. Und ich bin dann von Wittichenau nach Uist und Losa und Spreewitz und Hoyerswerda, Altstadt, Neustadt und so. Und habe darunter gelitten, wo sind die eigentlich, die mit mir unterwegs waren, die Bibelarbeiten gehört haben, die gebetet gesungen haben und mit mir Fußball gespielt und so mit anderen Mitarbeitern. Und dann habe ich, glaube ich mal, es war vielleicht 83 oder 84, habe ich gesagt, so, wer nicht da ist, wird von mir besucht. Das ist immer eine heikle Sache, ja. Besuche zu Hause bei Eltern, so. Aber ich dachte, wo sind die Kerle? Ich sage es jetzt mal ein bisschen burschikos, ja, ich habe viele jüngere Zeiten gemacht. Wo sind die Kerle? Und besonders dann junge Leute. Und ich habe etwas sehr zeitig gelernt. Wer wegbleibt aus der Gemeinde Jesu, aus den Gruppen, hat möglicherweise vom Evangelium mehr verstanden als die, die bleiben. Das haben mir Jugendliche damals, ich bin ja dankbar, dass ich sowas ermöglicht habe durch mein Auftreten, die haben mir gesagt, Thomas, es ist mir zu heiß, was da los ist. Also so haben wir nicht gewettet, ja. Ich verkrache mich mit meinen Eltern. Ich möchte Abitur machen, ich möchte studieren. Und alles steht in Frage, wenn ich das so ernst nehme, wie es in der Bibel steht und wie wir das besprochen haben. Also wer sich abwendet, hat vielleicht, das halte ich mal fest, mehr vom Evangelium verstanden als Leute, die eigentlich besinnungslos, ahnungslos im Strom mitschwimmen. Die haben erfasst, worum es eigentlich geht. Und es gibt ja, das kommt öfter auch vor in Görlitz, dieses berühmte Gespräch von dem Herrn Freisler, das war der Chef des Gerichtshofes während der Nazi und dem Helmut James Graf von Moltke. Und die haben sich in aller Öffentlichkeit duelliert sozusagen, als es um die Gerichtsverhandlung geht, um seine Beteiligung am 20. Juli 1944. Und da hat ihn dann in der letzten Phase der Verhöre der Freisler angebrüllt, von wem empfangen Sie Ihre Befehle? Vom Jenseits oder von Adolf Hitler? Das haben damals wahrscheinlich wenige richtig kapiert, worum es eigentlich geht. bei dieser Gerichtsverhandlung, um letztes Äußerstes die Grundlagen des menschlichen Seins. Von wem empfangen sie ihre Befehle? Und das muss ich jetzt persönlich und aber auch auf die Gemeinde, auf die Kirche ausweiten. Von wem empfangen wir unsere Befehle? Wem leihen wir unser Ohr? Und jetzt muss ich doch nochmal auf die Schafe zu sprechen kommen. Mit meiner Frau war ich hoch oben in den Rhodopen auf Hochzeitsreise, Zelt auf dem Buckel, und wir hatten uns, glaube ich, ein bisschen verschätzt bei den Wegen. Und die Nacht brach herein und wir waren in den Wolken. Und dann hörten wir Hundegebell, das sind dann so wunderbare Schäferhunde, ja, so große, Bernhardiner oder so in der Größe. Die bellten auf uns zu, keine Hirte zu sehen, war alles in Wolken und Nebel, und dann tauchten in der Tat 3 Hirten auf. Und die stellten sich dann plötzlich so ziemlich weit voneinander weg auf und begannen zu rufen in die Wolken hinein. Unvergesslich, ich erzähle es ziemlich oft. Sie begannen zu rufen und aus den Wolken kam ein breiter Strom von Schafen und jedes Schaf ging zielgerichtet auf einen Hirten zu und versammelte sich dort. Später habe ich gehört, dass Schafe in der Lage sind, unter 30 Stimmen etwa die Stimme seines guten Hirten zu hören. Schafe sind sicherlich nicht die intelligentesten Tiere, also das muss man schon sagen. Davon erzählt auch Psalm 23. Stecken und Stab trösten mich, bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Die sind auch oft nicht in der Lage, giftige Kräuter von gesunden Kräutern zu unterscheiden. Ja, da sind die Hirten im Heiligen Land vor ihnen hergezogen und haben die giftigen Kräuter ausgerissen. Dann brauchen die frisches Wasser. Die können ganz schlecht etwa aus fließendem Wasser trinken. Das muss frisches, stehendes Wasser sein, damit sie nicht krank werden und so weiter. Also die brauchen Betreuung von früh bis spät, weil sie nicht in der Lage sind, sich zu verteidigen und so. Aber sie haben eine Eigenschaft entwickelt und die wünsche ich mir persönlich und die wünsche ich uns als Gemeinde. Sie hören die Stimme des guten Hirten. Und liebe Schwestern und Brüder, jetzt sage ich es mal so, doch auch sehr direkt. Wir haben als einzelne Christen die Stimme des guten Hirten zu vernehmen, auf sie zu hören, und wir haben sie auch als Gemeinde zu vernehmen. Wenn es um den Weg der Gemeinde geht, haben wir unter den vielen Stimmen, die uns raten, die es vielleicht auch gut mit uns meinen, aber wir haben die Stimme des guten Hirten herauszuhören. Und oft, das sage ich dann schon manchmal auch Jugendlichen im Gespräch, oft ist es so, wenn unter den verschiedenen Stimmen ein besonders unbequemer Weg ist für mich persönlich. Eingedenk des Predigttextes von heute. Es könnte ziemlich heiß her und zugehen, es ist der richtige Weg möglicherweise. Der unbequeme Weg, der Leidensweg mit Jesus. Es ist ein Kriterium, nicht immer so, aber es ist ein Kriterium, wenn mir etwas besonders schwer fällt und wenn ich auf dem Weg bin, irgendeinen Weg zu suchen. Dieser Predigttext heute wird auch oft so missverstanden, als ob man sich nicht um seine Angehörigen kümmern darf. Also Beerdigen ist ja im Judentum eine ganz wichtige Angelegenheit. Noch bevor eine Synagoge gebaut wurde im Mittelalter, wurde ein Friedhof gekauft, ja, oder eine Schule gegründet. Dann erst kam die Synagoge. Also im Judentum ganz hoch. Aber zugespitzt sagt Jesus, worum geht es im Ersten und im Letzten? Nicht um die Familienbande. So hart das klingt. Nicht um das, was uns vordringlich erscheint, vor Augen steht, sondern es geht darum, die Stimme des guten Hirten zu hören. Die sagt uns, was jetzt zu tun und zu lassen ist. Natürlich, menschlich gesehen, sehnen wir uns nach Geborgenheit und Heimat, nach Ruhe und wenig Risiko. Ja, oft auch nach Bequemlichkeit. Und wir haben auch ein bestimmtes Recht dazu. Oft mit guten Gründen, wir müssen uns schonen und so. Aber dem entgegen stellt Jesus uns auf seinen Kreuzweg. Das ist kein glorreicher Weg. Das ist nicht ein Weg, der von Erfolg zu Erfolg schreitet, sondern es ist ein Weg der Nachfolge. Dem Herrn hinterher, der sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter den Wölfen. Und nun heißt es, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Er führt zu dem, was unvergänglich ist. Siehe, ich mache alles neu. Und dieses Neue ist unvergänglich. Ich muss auch mal sagen, manche Gestalten und Plakate, wo manches Neue drauf ist, ein Zweig oder auch Eier, Ostereier, wo was Neues entsteht, hat ja immer den Anflug von Vergänglichkeit, selbst die beste Orchidee, die wochenlang steht. Das, was Gott neu macht, ist unvergänglich. Das ist uns allerdings verheißen, dass auf dem Kreuzweg Neues entsteht und Unvergängliches. Und dass dieser Weg ein Ziel hat, die Ewigkeit. Und da sollen wir uns als Schwestern und Brüder gegenseitig Mut machen. Vielleicht eben auch gerade in der Gemeinde Glaubenswagnisse einzugehen. Wir sollen nicht im Alten verhaftet werden. Und dennoch sagt auch gerade im Anschluss an den dankbaren Samariter, sagte sich Bonhoeffer mal, dem Dankbaren zeigt Gott den Weg zu seinem Heil. Dem Dankbaren zeigt Gott den Weg zu seinem Heil. Bedeutet ja, dankbar zu sein für das, was war, aber den Blick nach vorne zu richten, auf dem, was Gott heute schenken will. Und so ist es uns wirklich aufgegeben, in dieser Passionszeit auch, in der Nachfolge danach zu fragen, was bedeutet für mich den Weg Jesus nach, als Gemeinde und als Einzelner. Und dann beschreibt, und vielleicht lesen einige in der fortlaufenden Bibellese, ist ja Johannes-Evangelium dran, aber vielleicht liest man auch mal, dass Lukas-Evangelium so nacheinander dann erscheint, wie an einer kostbaren Schnur aufgereiht, ein Ereignis nach dem anderen, eine Rede Jesu nach dem anderen, das Vaterunser, die Geschichte vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Groschen, von der Freude im Himmel bis hin zu Palmarum und Einzug in Jerusalem, als Weg Jesu, der wirklich in allererster Linie ein Kreuzweg ist, aber ist der Weg zum Ziel. Dann heißt es aber auch im Evangelium, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Widerspricht dem unser Predigtabschnitt von heute? Mein Joch ist sanft, und wir haben also ein Joch auf so kräftigen Ochsen gesehen hat, das ist ja furchtbar, was da drauf ist. Ein Ochsenleben lang tragen sie das Joch. Und das soll leicht sein, Jesus? Ich habe mir dann von Bauern erzählen lassen, dass die Ochsen, denen das Joch nicht mal beim Schlaf abgenommen wird, dass die sich darauf einrichten und es gibt keine Folgenschäden, wenn das richtig sachgemäß auf den Ochsen angefertigt worden ist. Und so kann ich eigentlich erwarten, wenn Jesus das sagt, auf dem Kreuzweg ist mein Joch sanft und meine Last leicht, das verstehe ich in dem Sinne so, dass Jesus seine unerschöpfliche Kraft uns dann zur Verfügung stellt, wenn wir sie brauchen. Er gibt sie nicht im Vornherein, damit wir bescheiden bleiben und auf Gott vertrauen. Er gibt sie nicht im Vornherein, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass auf diesem Kreuzweg uns die Kräfte des allmächtigen Gottes in Raum und Zeit zur Verfügung stehen. Und das gilt für seine Gemeinde weltweit wie auch hier und für den Einzelnen. Und das ist meine Zuversicht und das ist unsere Stärke. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.